Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute, ich würde fast sagen, mal wieder mit dem Alfred-Wegener-Institut. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass ich jemanden von euch habe. Und diesmal ist es Professor Dr. Olaf Eisen, Glaziologe. Hallo, Olaf.
Guten Morgen, Dominik.
Genau, also Glaziologe. Gibt es noch irgendwas, was du über dich vielleicht sagen möchtest, was irgendwie relevant wäre, auch für unser Thema?
Ja, ich bin Glaziologe, ich liebe Schnee und Eis, deswegen bin ich dann auch in den Beruf bewusst gegangen. Habe in Karlsruhe studiert, dann in den USA und habe dann 1999 meine Promotion angefangen in Bremerhaven, Alfred-Wegener-Institut und der Universität Bremen. Hatte dann zwischendurch nochmal ein Intermezzo in der Schweiz mehrere Jahre als Postdoc und bin dann danach mit meiner eigenen Nachwuchsgruppe wieder zurückgekommen in Heidelberg und Bremerhaven. Bin jetzt seit 2014 auch Professor für Glaziologie an der Universität Bremen und das ist eine Gemeinschaftsprofessur mit dem Alfred-Wegener-Institut.
Also du bist auch einer der Glücklichen, der die großen Gletscher schon mal gesehen hat mit eigenen Augen.
Genau, also zum einen in den Alpen habe ich recht viel gemacht schon, aber natürlich auch Grönland und die Antarktis. Das ist schon auch mal sehr faszinierend, wenn man selber vor Ort sein kann und das auch nicht nur sieht, sondern auch spürt mit den Füßen.
Ja, erstmal so für den Rahmen. Wir haben einen Klimawandel, der ist anthropogen, da braucht man, glaube ich, jetzt nicht drüber reden, das ist klar. Aber wir haben natürlich auch diese natürlichen Phasen. Wenn wir jetzt den menschgemachten Klimawandel mal rausrechnen würden, Phase, Zustand, was ist der richtige Begriff erstmal?
Also wir haben aus der Vergangenheit, aus verschiedenen Archiven, zum Beispiel auch Eiskerne, schon sehr viel über das Klima der Erde gelernt. Man kann anfangen ganz, ganz weit weg in der Vergangenheit mit Gesteinsproben, Sedimenten, untersucht da verschiedene Eigenschaften, dann ein bisschen jünger, Millionen, Zehnermillionen von Jahren sind dann Sedimentkerne aus den Ozeanen, sehr gute Archive. Und dann die letzten 800.000 Jahre, da hat man dann angefangen mit den Eiskern zu arbeiten. Eiskerne sind in der Hinsicht einzigartig, weil sie wirklich die vergangene Atmosphäre in den Luftblasen speichern. Das heißt, man kann dann nicht nur schauen, wie hat sich zum Beispiel das Verhältnis der Wasserstoffisotope verändert, das ist ein Proxy, also ein Stellvertreter für die Temperatur, sondern kann auch direkt schauen, wie hat sich Methan oder CO2 in der Atmosphäre verändert, also da die Treibhausgase. Und in der jetzigen Situation sind wir in einer Warmzeit. Es wechselt sich immer ab, Kaltzeit, Warmzeit. In den letzten 800.000 Jahren war das so circa ein 100.000-Jahres-Rhythmus. Glazial, interglazial nennt man das auch. Umgangssprachlich rede man gerne von Eiszeit, Zwischeneiszeit. Aber eigentlich haben wir über 3 Millionen Jahre schon eine Eiszeit, weil da die beiden Polkappen vereist sind. Also das heißt bei uns jetzt letztendlich Grönland und die Antarktis. Derzeit sind wir in einer Warmzeit, dem Holozän, seit ungefähr 10.000, 12.000 Jahren. Davor gab es mehrere 10.000 Jahre lang eine Kaltzeit.
Das ist dieses das ist was man geläufig als die letzte Eiszeit beschreibt eigentlich.
Genau, genau. Da war es also so kalt, dass wir in der Nordhemisphäre nicht nur Grönland als Eisschild hatten, sondern auch das nordamerikanische Eisschild, das laurentidische heißt das auch, oder das fennoskandische, also ganz Skandinavien unterm Eis begraben war und auch die britischen Inseln. Und das hat eben vor ungefähr 25.000 Jahren das Maximum gehabt. Und danach wurde es aufgrund der Warmparameter der Erde um die Sonne auf der Nordhalbkugel wärmer, sodass sich die Eisschilde dann aufgelöst haben, letztendlich geschmolzen sind. Dadurch ist der Meeresspiegel auch um viele Zehnermeter angestiegen. Und seit 10.000 bis 12.000 Jahren sind wir im Holozän. Und das Holozän hatte so ein Maximum von ungefähr 5.000 Jahren. Climate Optimum nennt man das auch. Und natürlicherweise würden wir, wenn man jetzt die Bahnparameter nimmt und vorausberechnet in die Zukunft, ungefähr noch 5.000 bis 10.000 Jahre in diesem Holozän bleiben. Und danach würde es wieder in eine Kaltzeit gehen, in die nächste Eiszeit. Und diese langsame Abkühlung sieht man auch schön in verschiedenen anderen Stellvertreterparametern über die letzten paar tausend Jahre. Und gerade durch unseren menschgemachten Klimawandel verändern wir aber die Zusammensetzung der Atmosphäre derart stark, dass sich die Erde erwärmt und wir uns wahrscheinlich aus diesem natürlichen Zyklus Kaltzeit-Warmzeit rauskatapultieren und die nächste Eiszeit erstmal ausfällt, weil die Erde so viel wärmer geworden ist. Das sind natürlich alles Prognosen, die auf Modellen basieren. Man kann das nie ganz sicher sagen, wie das dann wirklich vonstatten geht, aber das ist so das derzeitige Verständnis.
Ja, wenn man die Prognosen mal hernimmt, also ich habe jetzt 2022 immer wieder das Gefühl gehabt, da kam so mindestens monatlich zu irgendeinem Thema so, ups, das ging aber deutlich schneller vonstatten als prognostiziert. Sind das eher konservative Prognosen, die da angelegt werden, oder?
Ja, das ist letztendlich das der Fatalismus der Klimawissenschaften, kann man sagen. Das angefangen von den ersten Erkenntnissen, wir werden das Klima verändern durch unsere Treibhausgasausstoße, was ja letztendlich schon im 19. Jahrhundert bekannt war, so stark verändern, dass es wärmer wird. Wie schätzen wir das ab? Dann gab es letztendlich den ersten Weltklimasachstandsbericht 1990. Danach hat aber leider die fossile Lobby sehr stark Front gemacht gegen diese Erkenntnisse. Das läuft gerade auch unter dem Schlagwort Exxon New. Gab es vor ein paar Tagen eben auch ein schönes Papier jetzt dazu, wissenschaftlich belegt, dass Exxon in den 80er Jahren schon prima Klimaprognosen hatte, die so zuverlässig waren, wie die Wissenschaft damals das machen konnte. Also passt wie die Faust aufs Auge, was die vorausgesagt haben, welche CO2-Ausstöße zu welcher Temperaturerhöhung führen. Und eben in den 90er Jahren hat es angefangen, dass Front gemacht wurde gegen die Klimawissenschaft. Erstmal mit der klassischen Verleugnungstheorie oder dem Verleugnungsansatz. Das stimmt ja gar nicht. Ihr könnt das gar nicht beweisen. Eure Unsicherheiten sind viel zu groß. Wir glauben das nicht. Und das ist etwas, das ist nicht nur in den 90er Jahren gewesen, sondern RWE hat 2006 auch noch den Klimawandel geleugnet. Die Menschgemachten. Das ist dann schon immer sehr erstaunlich, wie weit das noch Kreise zieht. Und das sind eigentlich einfach Interessen, die dahinter standen. Und aufgrund dieser Angriffe war die Wissenschaft sehr, sehr stark darauf bedacht, über Jahrzehnte nur sehr genaue Prognosen und sehr konservative Prognosen zu veröffentlichen. Weil alles, was ein bisschen weiter hinausging, da hieß es ja, das ist ja viel zu spekulativ. Auf diesen spekulativen Annahmen können wir jetzt keine wirtschaftlichen Konsequenzen aufbauen. Das wäre, hätte zu große Risiken für die Wirtschaft und unser ganzes System global, was die Wirtschaftsbeziehung angeht. Und gerade in den letzten, sagen wir, 5 Jahren hat man begonnen, auch wirklich zu sehen, dass die Prognosen, die gemacht wurden, über die letzten 30 Jahre immer etwas zu konservativ war. Wissenschaftlich fundiert, sehr genaue Fehlerbereiche, Vertrauensintervalle und all sowas, aber letztendlich etwas zu konservativ. Und um aus meinem eigenen Fachbereich Glaziologie ein Beispiel zu nehmen, letztes Jahr hatten wir ein Rekordjahr, was den Massenverlust angeht in den Alpen. Es gab sehr wenig Schnee im Winter. Es gab dann sehr früh im Jahr, schon im März, April, die ersten Hitzewellen. Hitze heißt jetzt nicht, dass es dann 40 Grad waren, sondern Hitze im Vergleich zur Normaltemperatur, dass man einfach 10, 15 Grad über den Durchschnittswerten lag. Das heißt, die Schneeschmelze hat sehr früh angesetzt. Und dann hatten wir noch ein Ereignis, dass Staub abgelagert wurde auf dem Schnee. Das war eine Zirkulation, wo dann aus der Sahara letztendlich der Staub nach Europa gebracht wird. Vielleicht erinnert sich auch die eine oder andere Hörerin oder Hörer daran, dass dann Autos, Fahrräder, alles war so ein bisschen schmutzig. Und das hat dazu geführt, dass die Oberfläche von den Gletschern sehr dunkel war vom Schnee und der dann mehr Energie aufgenommen hat und schneller geschmolzen ist. Und das hat in der Schweiz zum Beispiel dazu geführt, dass wir 6% der Gesamtmasse verloren haben von den Gletschern. In einem normalen Jahr im Klimawandel sind es nur 2%. Wären Gletscher stabil, würden sie 0% verlieren, weil das, was im Winter dazukommt als Schnee, geht im Sommer weg. Aber letztes Jahr war es eben sozusagen Faktor 3 mehr als normal, was die Prozente angeht. Und wenn man sich das anschaut, statistisch verteilt, ist das ein 4,5-Sigma-Ereignis. Das heißt, es ist 4-mal die Standardabweichung von dem, was man in einem stabilen Zustand eigentlich erwarten würde. Wenn man das umrechnet, heißt das, in 15.000 Jahren hätten wir ein Jahr, wo so ein Schmelzereignis vorkommt. Also wirklich sehr, sehr selten. Und das war so jetzt auch nochmal ein Aha-Moment, dass man sagt, oha, das ist jetzt ziemlich sicher nichts, was außergewöhnlich wird in der Zukunft, sondern das werden wir recht häufig haben. Das wird wahrscheinlich in 10, 20 Jahren der Normalfall sein. Aber wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass das jetzt schon der Fall ist, sondern eher 2040, 2050. Das sind immer nur so statistische Aussagen. Man kann ja nicht genau sagen, in welchem Jahr das dann passiert. Und das ist so der Punkt, wo man sagt, wir waren deutlich zu konservativ in unseren Annahmen und wahrscheinlich wird uns die Realität einholen. Das betrifft nicht nur jetzt die Gletscherschmelze, sondern das betrifft auch zum Beispiel Wasserverfügbarkeit im Sommer. Letztes Jahr war in Frankreich das trockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Wir hatten einen Rekordsommer in Europa. Und das betrifft auch zum Beispiel solche Geschichten wie Feuer, Waldbrände. Wie groß sind die? Wie häufig treten die auf? Das hat im Prinzip für mich selber so 2019 ein bisschen angefangen mit Australien, dass man sieht, oh, es geht alles noch eine Stufe schlimmer, als man das eigentlich erwartet hätte und auch noch deutlich früher. Und danach kam Kalifornien. Und wenn man jetzt noch in die Arktis weitergeht, letztes Jahr war auch in Spitzbergen ein katastrophales Jahr. Es war 3 Wochen zu früh eigentlich zu warm. Die Schmelzsaison hat 3 Wochen früher angefangen. Die ganze Biologie war viel früher dran. Und das ist auch, wenn man das statistisch anschaut, ein Ereignis, was eher selten ist, aber was wir in der Zukunft wahrscheinlich viel häufiger haben werden. Also die Normalität holt uns ein und wir werden uns auf mehr einstellen müssen, als wir bisher eigentlich prognostiziert haben.
Apropos Biologie, also man liest ja natürlich, wenn es mit Gletschern zu tun hat, meistens eben Wasser, ne? Also die Gletscher gehen verloren, dann klar, in Bayern ist dann das größte Problem, dass man nicht mehr Skifahren kann. Und naja, und halt eben die Flüsse. Wie ist das mit Ökosystemen? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Also Gletscher selber sind natürlich die großen Wasserspeicher und das ist jetzt in Europa nicht so ein gravierendes Problem, weil nur recht wenig Wasser über den Jahresverlauf eigentlich zum Wasserstand in den Flüssen beiträgt. Das sind so 5-10% in der Donau bei Passau oder auch im Rhein oder in der Rhone. Das ist also eher nicht ganz so dramatisch, was das Schmelzwasser von Gletschern angeht. Aber natürlich spielt da der Schnee eine Rolle. Je früher der weg ist, desto schneller können die Flüsse auch trocken fallen. Das haben wir im letzten Jahr auch ganz gut gesehen. Für die Natur ist das natürlich auf der einen Seite ein Nachteil, wenn es trockener wird und früher trockener wird, weil vielleicht die Pflanzen auch gar nicht so darauf eingestellt sind und damit auch natürlich die Fauna. Auf der anderen Seite hat natürlich auch Klimawandel, wenn die Gletscher sich zurückziehen, hat das für manche Spezies vielleicht auch einen Vorteil, weil sie höher in die Berge gehen können, können sich weiter ausbreiten. Für andere hat das einen großen Nachteil, weil sie auf bestimmte Klimazonen angewiesen sind. Und wenn zum Beispiel in den Alpen die Sommer zu warm werden und die Winter zu kurz, dann können sich gewisse Spezien gar nicht mehr darauf anpassen. Das heißt, die verlieren in den Alpen ihren Lebensraum, der dann einfach zu warm geworden ist. Und dann werden sie auch verschwinden. In der Arktis ist das etwas Ähnliches. Das klassische Beispiel ist der Eisbär, dass die dann letztendlich das Meereis verlieren und nicht mehr jagen können, weil sie auf die Robbenaufzucht angewiesen sind und dass die Jungtiere jagen können. Und wenn das Meereis weg ist, fällt das denen deutlich schwerer. Vielleicht können sie auf einige Tundragebiete ausweichen, aber das ist auch noch alles sehr, sehr unsicher, ob das wirklich für die Population dauerhaft möglich ist, hier wirklich was Alternatives zu finden. Also es gibt dann sozusagen Klimawandel, Gewinner und Verlierer. Das große Problem ist auf jeden Fall, dass dieser Klimawandel viel zu schnell geht. Also Faktor 10 schneller als das, was wir zum Beispiel aus dem Ende der letzten Kaltzeit, aus der letzten Eiszeit kennen. Aufgrund unseres menschgemachten Klimawandels ist die Erwärmung Faktor 10 schneller als das, was wir aus vergangenen Zeiten kennen. Das heißt natürlich, dass sich die Ökosysteme gar nicht so schnell darauf anpassen können, wie sie es in den letzten Jahrmillionen eigentlich sozusagen gelernt haben, worauf sich die Ökosysteme eingestellt haben. Es gab immer wieder Kaltzeiten, Warmzeiten, es gab sehr feuchte Perioden, sehr trockene Perioden, aber wenn das eben langsam vonstatten geht, dann ist es immer möglich für ein Ökosystem, sich darauf einzustellen und entsprechend anzupassen, zu adaptieren. Und wenn das zu schnell geht, ist das ein Problem, wo eben diese Anpassungsfähigkeit ins Hintertreffen gerät und das vielleicht gar nicht so schnell vonstatten gehen kann, wie es sein müsste.
Ja, und da ist ja wahrscheinlich noch eine Geschwindigkeitssteigerung zu erwarten, wenn wir jetzt anfangen, Kipppunkte anzustoßen, im schlimmsten Fall Kaskaden, dann wird sich das wahrscheinlich noch verschärfen, das Ganze.
Genau.
Wir haben jetzt Anfang 2023, vielleicht auch gerne auf verschiedene Gletscherregionen so ein bisschen gemünzt. Können wir den Gletscherschwund überhaupt noch begrenzen? Und wenn ja, also wie? Was muss da passieren?
Begrenzen können wir den Klimawandel und damit auch den Gletscherschwund. Das Ziel von Paris unter 2 Grad, besser unter 1,5 Grad, ist ja nicht irgendeine Zahl, die man sich rausgegriffen hat, sondern es ist ja letztendlich wissenschaftlich fundiert, dass man sagt, bis zu 2 Grad können wir das System vermutlich einigermaßen unter Kontrolle halten. 1,5 Grad ist besser, da haben wir dann immer wieder Extremzeiten, wir haben höhere Extremniederschläge, wir haben mehr Trockenheit und so weiter. Aber bis dahin kann man noch als Zivilisation damit einigermaßen umgehen, ohne dass es großflächige Effekte gibt. Jedes Zehntel Grad, was wir an Klimaerwärmung verhindern können, wird dazu beitragen, dass wir Eis retten können, dass wir die Gletscher retten können und auch vor allem die großen Eisschilde. Jedes Zehntel Grad, was wir mehr bekommen, wird zu mehr Eismassenverlust führen. Und Eismassenverlust heißt direkt Meeresspiegelanstieg. Die Prognosen waren auch in der Vergangenheit eher konservativ. Im letzten Weltklimaratssachstandsbericht, dem 6., ging man davon aus, dass ca. 80 cm Meeresspiegelanstieg bis 2100 wahrscheinlich sind, je nachdem, welches RCP oder SSP-Szenario man sich anschaut, also wie wir wirklich jetzt gegen die Treibhausgasemissionen vorgehen. Aber gleichzeitig gab es danach mehrere Studien, die zeigen, 80 als Mittelwert zwischen, sagen wir, 20 cm und 1,50 m ist wahrscheinlich auch zu konservativ, weil allein Grönland durchaus 80 cm beitragen kann. Es ist einfach der Fortschritt der Wissenschaft, dass man immer neuere Zahlen kriegt, immer mehr Messungen hat, dass man immer bessere Modelle einbauen kann mit anderen Ansätzen. Und dann sieht, okay, wahrscheinlich sind es einfach aus Grönland schon 80 cm. Und dazu kommen dann noch die Gletscher, das sind sogar 20 cm. Und dann kommt noch die Antarktis dazu, die sehr viel träger ist, die nicht bis 2100 so viel beitragen wird, aber danach, wenn sie in Fahrt kommt, vor allem die Westantarktis, dann richtig massiv beitragen kann. Und das ist dann durchaus in der Westantarktis ein Fall, wo wir von insgesamt 3, 3,5 Meter sprechen können oder mehr. Das über mehrere Jahrhunderte. Und das ist dann aber eine Instabilität, auch so eine Art Kipppunkt. Wenn der mal angefangen hat, dann kann man den nicht einfach aufhalten. Und das ist eben wichtig, das ist unsere Sorge, dass wir mit jedem Zehntel Grad, was wir vermeiden können, eben auch das Risiko für diese Kipppunkte reduzieren können und damit auch den Meeresspiegel reduzieren können. Andererseits muss ich aber auch sagen, ist auf der einen Seite wichtig, dass man sich über den Meeresspiegel auch Gedanken macht. Man kann aber den Meeresspiegel zumindest bis zu einem gewissen Grad mit technischen Maßnahmen die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs reduzieren. Man kann die Deiche erhöhen. Wenn ich hier in Bremerhaven aus dem Fenster gucke, hat man vor einigen Jahren gerade den Deich hier um einen Meter oder mehr erhöht. Das sind technische Maßnahmen, die sind machbar, wenn man die finanziellen Mittel hat. Bangladesch hat das zum Beispiel nicht, Deutschland hat das noch. Aber das ist natürlich auch eine technische Grenze. Bei 2 Meter wird es dann auch schwierig. Aber was die Leute gerne unterschätzen, ist die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Nahrungsversorgung. Bisher haben wir da recht wenig Probleme gehabt. Es gab immer wieder mal Trockenperioden, aber weil es ja ein globaler Markt ist, konnte man das noch ausgleichen. Aber wenn wir in den Bereich kommen, dass Trockenheiten oder Ernteausfälle durch solche katastrophalen Überflutungen, zum Beispiel wie jetzt in Pakistan, wenn das nicht nur an einem Ort stattfindet oder in einer Region, sondern wirklich an mehreren Regionen, die zentral sind, zum Beispiel für die Getreideversorgung global, dass das dann direkt Auswirkungen hat auf die Nahrungsversorgung, auf die Ernährungssicherheit. Das sieht man auch zum Beispiel an der Auswirkung von Ukraine-Krieg. Das kommt dann nochmal dazu. Und das sind Sachen, die werden sehr kurzfristig passieren, also nicht mit mehreren Jahren Vorlauf wie der Meeresspiegelanstieg und vorhergesagt, sondern das sind dann eher Einzelereignisse, mit ein paar Monaten vielleicht Vorlauf. Und das ist aus meiner Sicht viel dramatischer. Auf das muss man sich viel stärker einlassen, um hier Anpassungsmaßnahmen auch rechtzeitig anzugehen.
Wie viel Prozent Klimawandel betrifft dich jetzt eigentlich in deiner Arbeit? Weil ich gehe von aus, dass du irgendwann mal angefangen hast, dich dafür zu interessieren, einfach aus dem Interesse daran, und jetzt kommt dieses Desaster um die Ecke.
Also ich habe zwar meinem ganzen Leben immer auch schon so ein bisschen mich für Umweltthemen interessiert, auch als Kind. Dann hat man da irgendwo am Bach gespielt, dann gab es da ein Neubaugebiet, dann ist man an einen anderen Bach gegangen, dann gab es da auch wieder ein Neubaugebiet. Also so die Versiegelungsproblematik habe ich als Kind ziemlich deutlich mitgekriegt. Habe dann einfach angefangen, Glaziologie zu studieren, weil es mich interessiert hat. Diese Faszination Eis, was Eis eigentlich mit der Landschaft machen kann. Die Kälte, der Wind, der Schnee, das alles zusammen. Und hatte eigentlich nicht vor, irgendwie jetzt in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen. Das ist dann sozusagen einfach passiert. Das hat ungefähr um die 2000er Jahre angefangen, dass man gesehen hat, okay, es ist klar, dass die Eismassen, die Eisschilde und die Gletscher eine wichtige Rolle im Klimasystem spielen. Eigentlich die gesamte Kryosphäre, also auch das Meereis, der Permafrost, die saisonale Schneedecke. Und ich habe meine Arbeit in der Kryosphäre angefangen mit Meereis, hatte da also auch schon einen Zugang zu in der Diplomarbeit. Und das sind Sachen, die haben sich mit der Zeit dann entwickelt, dass man immer mehr das Gesamtbild in seinem eigenen Feld bekommen hat und dann natürlich aber auch die Möglichkeiten sich aufgezeigt haben, dass sich andere Leute aus der Öffentlichkeit dafür interessieren. Ging los mit Vorträgen an Volkshochschulen, dann auch mal Curriculum Generale, solche Sachen. Und dann ist man immer weiter in diese Outreach-Geschichte, sagt man heute, reingekommen, in die Öffentlichkeitsarbeit, um seine Ergebnisse auch vorzustellen. Und eigentlich so um die 2006-2007er Jahre rum war das Thema Klimawandel schon recht prominent. Das war damals der vierte Sachstandsbericht, das war die Zeit. Und dann kam die Wirtschaftskrise mit dem Bankenkollaps. Und danach war Klima erstmal wieder raus. Wir waren eigentlich schon mal weiter, als wir vor 5 Jahren waren, 2006. Und dann wurde sozusagen für 10 Jahre alles wieder in die Schublade getan. Die Wirtschaft stand im Fokus, ohne darüber nachzudenken, ist das eigentlich nachhaltig. In der Zeit ist natürlich die Forschung weitergegangen. Und als die Leute dann gemerkt haben, okay, es passiert wirklich was mit dem Klima und auch mit dem Eis, da gab es den fünften Sachstandsbericht 2013. Da wurde auch gesagt, Eis ist essentiell, aber Eis ist das, was wir am wenigsten verstehen. Gerade die Eisdynamik der großen Eisschilde Antarktis und Grönland. Da gibt es noch so viele Unklarheiten. Das macht uns einen riesigen Fehlerbalken. Ne? Und da kam das immer weiter in die Öffentlichkeit rein und irgendwann ist man dann sozusagen jetzt auch mit jedem neuen Papier, wie du es gerade auch gesagt hast, das dann in den Schlagzeilen steht, weil es wiederum Prognosen hat oder Erkenntnisse, die eigentlich katastrophaler sind als das, was man vorher wusste, kommt dann natürlich auch wiederum die Anfrage aus dem medialen Bereich, können Sie uns mehr dazu erzählen? Was natürlich auch sehr gut ist, super ist, weil dadurch können wir natürlich auch die Botschaft nach außen bringen. Wir müssen wirklich jetzt was dagegen tun. Wir können nicht einfach weiter 10 Jahre zugucken. Das ist zu lange. Das konnten wir für 15 Jahren machen. Aber heute haben wir diese Möglichkeit nicht mehr. Wir müssen heute aktiv werden. Ansonsten ist das Kind komplett in den Brunnen gefallen.
Ja, was heißt aktiv werden? Also tatsächlich war ich jetzt noch vor ein paar Tagen in Lützerath. Das wird wahrscheinlich allen ein Begriff sein. Es gibt ja verschiedenste Formen von aktiv werden. Also natürlich eben dieser Aktivismus in verschiedensten Formen. Das, was wir hier machen, informieren. Natürlich auch einfach Verordnungen, Gesetze von der politischen Seite. Wo würdest du gerade mit deinem Fachblick, also du siehst ja auch, wenn Politik, sag ich mal, angemessen reagiert oder nicht. Wo würdest du uns da einordnen und sagen, was ist jetzt, also was ist jetzt nötig?
Also das, was jetzt in Nordrhein-Westfalen gemacht wird, ist eigentlich eine Katastrophe. Dass wir wirklich in Deutschland den Braunkohletagebau weiter ausbauen. Es gibt die Argumentation, das hängt mit dem Ukraine-Krieg zusammen, aber es gibt genug Belege von Leuten, die sich wirklich mit der Energieversorgung auskennen. Zum Beispiel Claudia Kempfert ist da einer der bekanntesten Namen. Das PIC in Potsdam, Institut für Klimafolgenforschung. Es gibt so viele Studien, die zeigen, wir können ohne Braunkohle auch unsere Energieversorgung sichern und gleichzeitig deutlich regenerativer werden und unsere CO2-Emissionen äquivalentes einsparen. Und an der Stelle ist das ein bisschen so der Fluch der Politik in der Demokratie, dass die sich natürlich darauf einstellt, was ist denn das, was gerade für die Leute am angenehmsten ist, wo haben wir am wenigsten Widerstand zu erwarten, wo haben wir vielleicht die höchsten Chancen, wiedergewählt zu werden. Das ist aber etwas, das funktioniert im Klimawandel nicht, weil der Klimawandel nicht in Legislaturperioden kommt, sondern in Jahrzehnten. Das heißt, das, was wir jetzt haben, ist die Konsequenz der Politik vor 30 Jahren. Frau Merkel hatte damals ein schönes Buch geschrieben über den Klimawandel und dass man den begegnen muss rechtzeitig. Passiert ist in ihrer Zeit aber sehr, sehr wenig, viel zu wenig. Und das Engagement kann ganz unterschiedliche Formen haben. Es geht los vom individuellen Bereich, dass man selber probiert, sich regenerativ zu versorgen mit Solaranlage auf dem Dach oder Solarkollektoren für die Warmwasserversorgung. Das ist aber etwas, das funktioniert nur bedingt. Und das war auch so ein bisschen eine Masche von der fossilen Lobby, dass man hier so die Verantwortung auf die Individuen schiebt. Deswegen gibt es diesen individuellen CO2-Rechner. Meine Kinder kommen jetzt aus der Schule damit an, weil das Kultusministerium gedacht hat, das ist eine ganz tolle Sache. Warum machen sie das? Weil sie selber nicht in der Lage sind, politisch wirklich die Weichen zu stellen, dass wir in der ganzen Systematik uns regenerativer verhalten. Man muss überlegen, alles, was wir konsumieren, sei es jetzt Nahrungsmittel oder Verkehr oder Sachen, die hergestellt wurden, Wegwerfgesellschaft, das ist alles basierend auf einer Energie, die im Wesentlichen fossil ist. Meine Solaranlage auf dem Dach trägt da wahrscheinlich was zu bei, dass wir weniger CO2-Ausstoß haben, aber das ist nicht so dieser große Effekt. Der große Effekt sind wirklich systemische Veränderungen, wo ganz einfach die Legislative, die Politik die Regeln vorgeben muss. Und da ist dann der nächste Schritt des Aktivismus oder des Engagements, dass man sich wirklich selber informiert und auch das, was man hört, wiederum in die breite Masse trägt. Das gilt für uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mittlerweile ganz also tagtäglich eigentlich, dass wir damit zu tun haben, um zu sagen, Leute, so sieht's aus, es ist nicht gut, wir müssen was tun. Das kann man jetzt aber auch nicht nur ein Jahr machen, sondern das muss man über viele Jahre machen, weil einfach nur über diese Wiederholung die Nachricht auch wirklich ankommt. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Formen, wie wir es jetzt in den letzten Jahren sehr intensiv erlebt haben. Fridays for Future finde ich eine sehr gute Bewegung, weil wirklich hier klar wird, wir haben hier nicht nur einen Konflikt zwischen Leuten, die gerne mehr Umweltschutz haben möchten im Sinne von CO2-Ersparnis, sondern wirklich auch zwischen den Generationen. Die jungen Leute sind davon viel, viel stärker betroffen als die älteren Leute, weil die Älteren werden die Hochzeit des Klimawandels nicht mehr erleben. Und das ist die junge Generation. Und dass hier auch ein Generationskonflikt aufgetreten ist, wo man wirklich auch sagen muss, die ältere Generation meiner Ansicht nach wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Und deswegen gab es ja auch gerade das Urteil vom Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren. Und dann kann man natürlich weitergehen, das ist jetzt hauptsächlich in diese unsägliche Klimaterroristendebatte gerutscht, die extremeren Formen der Extinction Rebellion oder anderer Gruppen, wo aber auch nicht zu Unrecht Klimaterrorist als das Unwort des Jahres gekürt wurde, weil hier einfach etwas komplett umgedreht wird. Leute, die Verantwortung übernehmen wollen, die daran appellieren, unsere Lebensgrundlage zu sichern, werden plötzlich als die Bösen dargestellt. Hauptsächlich, weil die Politik nicht in der Lage ist, damit umzugehen und konstruktive Maßnahmen zu ergreifen. Das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, aber an der Stelle muss man einfach jede Form, die man hat, nutzen, um auch diese Botschaft wieder rüberzubringen. Es ist nichts, wo man darüber diskutieren muss, passiert das oder passiert das nicht, sondern es passiert. Die Frage ist nur, wie stark passiert ist. Und hier ist der Werkzeugkasten, aus dem wir uns bedienen können. Es gibt genug Möglichkeiten, dieser Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Jedes Land hat unterschiedliche Möglichkeiten. In manchen ist das eine besser, in manchen das andere. Aber man muss einfach zur Tat schreiten und wirklich hier auch jetzt Maßnahmen ergreifen. Die einfachste Maßnahme wäre, CO2 zu verknappen, letztendlich teurer zu machen und dann wirklich auch die Kosten, die über einen CO2-Ausstoß entstehen, in die ganzen Produkte, die damit zusammenhängen, einzupreisen. Das wurde auch immer wieder vorgeschlagen von renommierten Leuten, die sich wirklich auch im wirtschaftlichen Bereich auskennen, aber da war die Wirtschaft bis die politische Seite bisher sehr, sehr zurückhaltend, das zu machen. Den Preis, den wir für CO2 haben, um die 20 Euro, ist einfach lächerlich. Es geht eher um den Bereich von 200 bis 800 Euro pro Tonne CO2, was das wirklich kostet. Weil die ganzen Schäden in der Zukunft sind da bis jetzt nicht berücksichtigt. Das wird gerade auf die zukünftigen Generationen verlagert.
Ja, Schellenhuber, Gründer des PIK, hat jetzt auch vor ein paar Tagen wieder eine Variation davon vorgeschlagen und wurde erstmal als Ökofaschist hingestellt.
Das ist genau das Ding, dass man wirklich Leute hat, die fundiert sind, die sich mit der Thematik auskennen und die hier sogar wirtschaftliche Maßnahmen vorschlagen, die mit unserem jetzigen System konform sind. Also der sozialen Marktwirtschaft, kann man sagen. Und dass dann solche Ausdrücke kommen, das ist ein Ökofaschist, das ist einfach lächerlich. Das zeigt einfach nur, dass die Person, die das geäußert hat, überhaupt keine Ahnung hat. Es geht hier nicht darum, ein anderes Wirtschaftssystem jetzt aufzuziehen, sondern es geht darum, das, was wir haben, anders zu gestalten und so zu gestalten, dass man auch der Verantwortung gerecht wird. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, dass man an so einer Stelle eigentlich nicht mehr argumentieren muss. Weil das Argument ist völlig unerheblich. Es geht nicht um eine sachliche Debatte, sondern es ist eine sehr stark emotional geführte Debatte. Gleichzeitig hat man auch andere Parteien. Die FDP hat jahrelang darauf bestanden, dass man dieses Instrument des Zertifikatehandels weiter nutzt, auch wenn das vielleicht nicht das Beste ist. Und wenn jemand sagt, okay, wir machen jetzt CO2-Zertifikate, ist das ja genau das Gleiche. Und dann ist es plötzlich so eine faschistische Zuweisung. Das ist so die Schwierigkeit, die wir gerade haben, dass hier sehr viel Populismus auch im Spiel ist auf der politischen Ebene, die ganze Sache viel, viel schwieriger macht. Wissenschaftler sind in der Regel sehr sachorientierte Menschen und appellieren an den Verstand, aber das funktioniert halt nicht mehr. Man muss ja wirklich auch an die Emotionen appellieren und sagen, Leute, das, was wir machen, ist nicht gut. Das wird sehr, sehr wehtun. Das wird Menschenleben kosten.
Ja, kostet es ja heute schon.
Genau, und es wird noch viel mehr Menschenleben kosten.
Ja, und zwar nicht nur, ich sage es mal in Anführungsstrichen, so in Afrika, wie wir es ja immer an Weihnachten die letzten Jahr 20, 150 Jahre uns irgendwie so überlegt haben.
Genau. Was gerne auch unter nicht so präsent ist, ist die Tatsache, dass 700, 800 Millionen Menschen direkt in den küstennahen Gebieten sind, leben, da ihren Lebensunterhalt haben. Jetzt hat man zum einen den Meeresspiegelanstieg, das heißt, es wird Umsiedlungen geben, nicht von einem Jahr aufs andere, sondern über viele Jahrzehnte. Anpassungsmaßnahmen. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass Ökosysteme kollabieren. Korallenriffe sind da die größte Sorge wegen der Ozeanversauerung, die ja auch direkt mit dem CO2-Gehalt in der Atmosphäre zusammenhängt. Und wenn die Leute keine Lebensgrundlage mehr haben, dann werden sie auch woanders hingehen. Und das wird Migrationsbewegungen in Gang setzen, die global zu spüren sind. Und dann geht das nicht nur um mehrere 10.000 Leute, sondern es wird um Millionen gehen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sich die Politik wirklich vor Augen halten muss, dass es hier nicht nur darum geht, wie können wir jetzt alles gerade schön ruhig halten, damit wir weiter noch den Verkehr und die Wirtschaft in Gang halten können, sondern was das auch sozial bedeutet in der Zukunft, wenn wirklich diese großen Migrationsströme einsetzen. Und das ist etwas, das ist in der Debatte eigentlich sehr, sehr wenig präsent. Ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema und ziemlich abstrakt zum Teil. Aber gerade der Ukraine-Krieg hat jetzt wieder gezeigt, was eigentlich Flucht bedeutet, wie viele Leute dann plötzlich sich auf den Weg machen. Und das, was wir mit dem Klimawandel erwarten können, die Zahlen werden deutlich mehr sein als das, was wir zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg in Westeuropa an Kriegsflüchtlingen bekommen haben.
Ja, und ja dann auch innereuropäisch, also auch in der EU teilweise, ne? Also Südspanien, Süditalien, auch Griechenland werden ja, naja, zumindest Regionen haben, die es keinen Sinn mehr macht zu leben irgendwann.
Das ist sozusagen die Worst-Case-Prognose, dass man irgendwann auch im Sommer dann Temperaturen erreicht, die jenseits dessen sind, was ein Leben derzeit möglich macht, weil dann einfach die Temperaturen zu hoch sind und das auch für den Organismus Mensch nicht mehr dauerhaft zu ertragen ist.
Wie ist es für dich oder vielleicht auch für euch im AWI? Ihr beschäftigt euch ja viel mit Eis, viel mit Gletschern und so weiter. Also natürlich wird das nicht alles verschwunden sein in den nächsten 100 Jahren, ne? Also du hast ja schon erwähnt, das antarktische Eisschild ist eine sehr träge Geschichte. Die Alpengletscher sind mehr oder weniger nicht mehr zu retten. Aber also letztlich geht es einem Objekt, das euch interessiert oder auch dich interessiert natürlich, immer schlechter und schlechter. Was macht das mit dir so? Also wie ist dein Umgang damit? Vielleicht auch ein bisschen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja selber solche Problemen gegenüberstehen teilweise.
Es ist, also am deutlichsten sehe ich es zum Beispiel mit einer Exkursion. Ich gehe jedes Jahr mit Studierenden auf einen Gletscher, um einfach so ein bisschen die Feldtechniken auch zu erklären, zu zeigen, dass die Leute selber mal einen Schneeschacht graben können, Dichtemessung machen und sowas. Und wir sehen einfach, dieser Gletscher, das ist der Vernacktferner im Ötztal, der wird seit vielen Jahrzehnten Langzeit beobachtet, geht jedes Jahr zurück, verliert jedes Jahr mehrere Meter an Eismächtigkeit. Und das ist etwas, am Anfang ist man doch überrascht, wenn man das sieht. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei Menschen, dass man sich daran auch durchaus gewöhnt und von der Psychologie her sich damit abfindet in gewisser Weise. Für die Studierenden ist es immer sehr anschaulich, sehr eindrücklich, muss man sagen. Aber bei mir kommt auch immer wieder so eine sehr sentimentale Phase mit ins Spiel, so eine Situation, wo man wirklich auch denkt, okay, wir sind jetzt wirklich viel weiter, als wir vor 20 Jahren dachten. Es ist dramatisch. Kann man auf der einen Seite resignieren. Es gibt auch durchaus Phasen, wo man einfach nur frustriert ist oder auch in so eine Art Depression kommt, weil man einfach sieht, es geht viel zu langsam. Wir verpassen den Anschluss. Auf der anderen Seite ist das aber auch wiederum eine gewisse Motivation, die man dann auch nutzen kann, um die Energie zu kriegen, um eben gerade diese Öffentlichkeitsarbeiten zu machen, um mit Leuten zu sprechen, immer wieder das Gleiche zu wiederholen, den gleichen Sermon. Es ist dramatisch. Wir müssen was tun. Und das ist so dieser Hoffnungsaspekt, der mich auch sehr freut, wirklich in den letzten Jahren, dass man sieht, okay, es ist nicht mehr nur ein Nischenthema, sondern es ist in den Medien. Die Medien haben ihren Anteil daran, dass wir 30 Jahre eigentlich verschlafen haben, weil sie es als eins von vielen Themen nur betrachtet haben. Da gibt es auch diverse Bücher zu, die das deutlich beschreiben. Aber dass wir jetzt den Punkt erreicht haben, okay, es ist zumindest bei einem Teil der Bevölkerung angekommen und jetzt geht es darum, den anderen Teil der Bevölkerung, der das bisher ignoriert hat und die Konsequenzen ignoriert hat und die Konsequenzen für das eigene Leben gerne ausgeblendet hat, dass man die jetzt noch überzeugt. Und da ist was in Gang gekommen und das motiviert auch. Das heißt, auf der einen Seite sieht man dieses Sterben der Gletscher. Es geht wirklich um ein Sterben. Einige Gletscher werden in 3, 4 Jahren verschwunden sein, die ich die letzten 10, 15 Jahre regelmäßig besucht habe, begleitet habe in gewisser Weise und dann sind sie einfach weg. Das ist schmerzhaft. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass durchaus noch was möglich ist und darum geht es eben dann, die Energie auf diese Sachen zu fokussieren und die Öffentlichkeit zu mobilisieren auch. Und vor allem natürlich dann mit der Öffentlichkeit auch die Politik.
Ja, weil man hofft, dass man die Politik möglichst schnell auch antreiben kann. Also momentan, Klimakanzler ist ja nicht so Klimakanzler letztlich. Aber gut. Ja, oder falls du jetzt noch irgendwas abschließend hast, wo du sagst, okay, das wäre dir wichtig. Ich fand es persönlich total gut, dass du auch wirklich ansprichst, dass man in die Öffentlichkeit gehen soll, weil viele trauen sich das einfach noch nicht. Und die Stimme der Wissenschaft ist wichtig. Trotzdem würde ich dir jetzt einfach mal so ein Open Range noch lassen, ne? Wenn du irgendwas sagst, das inhaltlich, Aufruf wie auch immer, fehlt dir noch, bitte sehr.
Es gibt nicht den, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, es gibt nicht diesen eigenen, einzigen goldenen Weg, den man gehen muss, sondern jede Person hat Möglichkeiten im eigenen Umfeld, im Beruf, wie auch immer, sich einzubringen, was zu machen. Und jede Person muss da letztendlich für sich selber etwas finden, wie man sich engagiert und vielleicht auch was rausbringt. Man kann nicht alles gleichzeitig machen, das geht nicht. Das überfordert einen Menschen und wenn man überfordert ist, dann kommt man vielleicht auch in den Zustand der Erschöpfung, wo man dann noch viel weniger erreichen kann. Aber es ist einfach wichtig, dass wir alle probieren, hier auch als Gesamtheit was zu machen. Auch in dem Wissen, dass man nicht alleine ist, sondern dass es viele Leute gibt. Das Wichtige ist, dass wir was tun, welche Arten. Da muss jede Person selber entscheiden, ist das mehr oder weniger öffentlichkeitswirksam oder mache ich wirklich nur in meinem eigenen Bereich kleine Maßnahmen für mein Leben, Bildung nicht nur in der Schule, sondern vielleicht auch in Altersheim, weil das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, das sehe ich als ein großes Problem gerade, dass wir hier in gewisser Weise einen Generationskonflikt auch haben, dass die Bereitschaft, was zu tun bei den jungen Leuten größer ist nicht bei allen, aber bei der Mehrheit. Und bei den Älteren wird es eher schwieriger. Ne? Aber dass man da einfach probiert, jede Möglichkeit, die man hat, zu nutzen und für sich das Beste findet. Und dann auch letztendlich die Hoffnung nicht verliert, dass wir durchaus was tun können. Es ist nicht so, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel reißen, was wir ziemlich sicher machen werden. Also Deutschlands Anteil auf jeden Fall, wenn wir wirklich diese Braunkohle abbauen. Dann ist das Thema in Deutschland eigentlich mit dem Pariser Ziel oder unser Beitrag zum Paris-Ziel 1,5 Grad nicht mehr zu halten. Dass wir trotzdem die Hoffnung nicht verlieren, was zu machen, weil jedes Zehntel Grad zählt. Es ist ein Unterschied, ob wir 1,6 oder 1,8 oder 2,2 Grad haben. Es wird dann immer riskanter, aber trotzdem ist es wichtig, für jedes Zehntel Grad zu kämpfen.
Ja, dann danke ich dir herzlich fürs Gespräch.
Mm-hmm.